Wo Jesus hinkommt, da kommt auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist gekommen, um die Königsherrschaft Jesu auszubreiten in unseren Herzen. Und wo immer wir hinkommen, da möchte Jesus seine Königsherrschaft ausdehnen. Im Vater unser beten wir, deine Königsherrschaft komme. Sie möge sich ausdehnen, heißt das. Und das geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt. Der Heilige Geist bereitet die Zeugen vor und er bereitet die Menschen, die Herzen der Menschen vor auf die Botschaft von Jesus Christus. Der Heilige Geist ist also in dieser Welt und auch in der Gemeinde in dieser Welt, um die Königsherrschaft Jesu aufzurichten, zu verwirklichen. Und darum geht es auch im Galaterbrief, in dem Brief, den wir in diesen Tagen textweise uns angesehen haben. Wir machen heute Morgen Fortsetzung mit Galater 5, Vers 17. Wir lesen Galater 5, Vers 17. Das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht imstande seid zu tun, was immer ihr mögt. Lassen Sie mich das noch einmal lesen und etwas freier, etwas ausführlicher übertragen. Das Fleisch, unser eigenes Wesen, das wir mitbekommen haben von zu Hause, von der Geburt als Menschen, unser natürliches Wesen gelüstet hat Wünsche, Ziele, die den Wünschen und Zielen des Heiligen Geistes entgegengerichtet sind. Sie sind wider, das heißt gegen den Heiligen Geist. Wir sind von Natur Feinde Gottes. Das müssen wir uns sagen, das müssen wir glauben, wenn wir Gott wohlgefällig sein wollen. Unser Wesen kann Gott nie wohlgefällig sein. Paulus schreibt im Römerbrief, es ist unmöglich für das Fleisch, Gott wohlgefällig zu sein, wir vermögen es gar nicht. Deshalb kommt Gott in unser Leben hinein und bewirkt das, was vor ihm wohlgefällig ist, so dass er seine Ehre und seine Herrlichkeit in unserem Leben aufrichten kann. Und den Geist gelüstet wider das Fleisch. Auch der Heilige Geist hat seine Wünsche. Auch er hat seine Lust, das heißt seine Ziele, das, was ihm Freude macht. Aber diese Ziele und diese Wünsche, diese Vorstellungen sind denen des Fleisches entgegengesetzt. Und die zwei stehen in Kollision miteinander. Sie führen oder bewegen sich in eine Richtung, die auf Kollisionskurs zielt. Und dieser Kampf zwischen uns selbst und unserem eigenen Wesen, das ist ein Teil von uns, und Gott, dem Heiligen Geist, dieser Kampf ist ständig bei uns, ob wir ihn merken oder nicht. Er ist da und wir sollen uns das im Glauben sagen, damit wir auf biblische, gottwohlgefällige Weise den Kampf zum Siege hin führen können. Diese, der Heilige Geist, Gott in uns und das Fleisch, unser menschliches Wesen, diese widerstreben einander, sodass ihr nicht imstande seid zu tun, was immer ihr mögt. Dieser Vers ist zuallererst eine Offenbarung. Das heißt, er zeigt uns etwas, das wir von vornherein nicht wissen Unsere Augen sind blind dafür. Gott teilt uns durch seinen Boten, den Apostel Paulus, mit, denn er schreibt durch den Heiligen Geist. Der Geist lenkt seine Feder bzw. seinen Mund, wenn ein Sekretär niederschreibt. Gott lässt ihn uns sagen, dass wir im Grunde als Christen nicht tun, was wir wollen. Das ist eine Offenbarung. Uns kommt es so vor, als ob wir denken, als ob wir fühlen, als ob wir wollen, als ob wir Entscheidungen treffen und handeln. So empfinden wir das. Aber nun wird uns von Gott mitgeteilt, dass hinter allem diesem Denken, Empfinden und Handeln jemand anders steht, der uns beeinflusst hat, dessen wir uns nicht notwendigerweise bewusst waren. Wir sind also Agenten. Das heißt, wir sind Werkzeuge eines anderen. Das will der Mensch nicht wahrhaben. Der Mensch meint, dass er obendrauf ist, dass er entscheidet und er handelt. Aber Gott offenbart uns, dass wir gleichsam Figuren sind oder wie Puppen in einem Puppenspiel, dass wir eigentlich gehandhabt werden, dass jemand uns dermaßen beeinflusst, sodass es nicht unser Wille ist, der ausgeführt wird, sondern der Wille eines anderen. Zweitens ist dieser Vers eine Art Zusammenfassung eines anderen Textes. Und der Text befindet sich im Römerbrief. Ich machte eine Reise in einem Flugzeug mit anderen Reich Gottes Arbeitern. Wir fuhren hin zu einer Konferenz in einem anderen Lande. Unterwegs sprachen wir über Römer 7, denn einer von uns war dabei, seinen Doktortitel zu erwerben mit einer Schrift über dieses Thema. Und er war der Auffassung, dass in Römer Kapitel 7 es sich nicht um einen Christen handelt. Das heißt, ich sollte vielleicht für die, die Römer 7 nicht so gut kennen, sagen, was dort steht. Das ist ja die bekannte Stelle, wo Paulus unter anderem sagt, in mir wohnt nichts Gutes, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das ist es gerade, was ich tue. Das ist nicht das Einzige, was er sagt. Aber das sind so bekannte Worte, die uns vielleicht noch in Erinnerung sind. Was eigentlich in Römer 7 steht, ist, dass Paulus uns zeigt, wie es aussieht, wenn und wann wir sündigen. Sünde, sagt der Apostel Johannes uns in 1. Johannes 3, ist die Übertretung des Gesetzes. In Römer 3, sagt der Apostel, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wenn Gottes Gebot bzw. sein Verbot uns vor die Augen kommt, können wir wie in einem Spiegel feststellen, ob wir oder wie wir gesündigt hatten. Nun sagte dieser Bruder, er wäre der Meinung, es gab zu verstehen, er sei der Meinung, dass ein Christ nicht so sprechen könnte. Ein Christ könnte nicht sagen, ich bin unter die Sünde verkauft und so weiter. Das sei zu stark. Dann wies ich ihn darauf hin, dass in Galater 5, Vers 17 dasselbe stünde, was in Römer 7 etwas ausführlicher gesagt wird. Nun, er sah nicht diese Parallele vielleicht, dass Galater 5, Vers 17 an Christen geschrieben ist, das ist eindeutig. Da kann man nicht ausweichen. Aber im Wesen sagt dieser Vers genau das, was in Römer 7 ab Vers 14 gesagt wird. Jeder von uns hat es mit der Sünde zu tun, mit der Übertretung des Gesetzes, und keiner von uns ist ausgenommen. Wir kommen als sündige Wesen auf die Welt und wir tendieren, das heißt, es bewegt sich etwas in uns wie ein Naturgesetz Richtung Übertretung des Gesetzes. Und diese Bewegung, dieser Drang, dieser Zug in uns bleibt, sagt der Apostel Paulus, auch wenn wir wiedergeboren werden. Deshalb kämpfen wir. Denn unsere Versuchungen kommen, sagt der Apostel Jakobus, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Bei Adam und Eva kam die Versuchung nur von außen, nicht von innen. Aber nachdem sie gesündigt hatten, waren sie programmiert. Die mit einem Computer umgehen, wissen, was das ist. Jetzt sitzt dieses Programm Richtung Ungehorsam in uns. Und wir kämpfen als Christen damit. Und deshalb ist der Heilige Geist gekommen, weil er stärker ist als dieses Gesetz, dieser Drang, dieser Trieb. Deshalb ist Gott, der Heilige Geist, gekommen, damit wir obsiegen können, damit wir nicht sündigen müssen. Aber die Sache selbst bleibt bei uns wie ein Sklave, der einmal verkauft wurde, und dann bleibt er der Knecht seines neuen Herrn. Und das bleibt, solange ein anderer kommt und diese Situation ändert. Ich kann, sagt der Apostel in Römer 7, mein Los nicht ändern. Wer wird mir helfen? Wer wird mich retten? Und dann dankt er Jesus Christus. Und eines Tages werden wir befreit werden von dem Los in diesem Körper. Aber bis dahin werden wir zu kämpfen haben. Wir leben stets auf Kollisionskurs mit dem Willen Gottes oder mit dem Willen des Fleisches. Wir haben hier also eine kurze Zusammenfassung von dem, was in Römer 7 geschrieben steht, dass in uns ein Wille ist, Gott ungehorsam zu sein. Dieser Wille ist gegen Gott ausgerichtet. Aber wenn wir Christen sind, ist noch ein anderer Wille, und von diesem Willen spricht Paulus ebenfalls in Römer 7. Ich will den Willen Gottes tun, ich habe Freude daran. Und dann sagt er ganz kurz am Ende des Kapitels Römer 7, wenn ich den Willen Gottes tue, dann ist es so, und wenn ich sündige, dann ist es so. Beides kommt vor. Er sagt nicht, dass er immer sündigt. Er beschreibt nur diesen Kampf, woher er kommt, warum er da ist. Also wir haben hier eine Zusammenfassung. Drittens, in diesem Text haben wir eine Frage an uns. Es heißt hier, so dass ihr nicht imstande seid zu tun, was immer ihr mögt. Das heißt, im Grunde tun wir den Willen eines anderen. Aber dennoch fragt dieser Text gleichsam, ja, was will ich denn eigentlich? Ich tue den Willen eines anderen, aber warum tue ich den Willen? Wann tue ich den Willen des Fleisches? Und wann tue ich den Willen des Geistes? Ich bin immerhin der Schiedsrichter. Und ich darf entscheiden, wer gewinnt. Da war ein Indianer wohl in Nordamerika und der kam zum Glauben an Jesus Christus. Und dann stellt er fest, da ist so ein Kampf in ihm. Und da stellt er so dar, da sind zwei Hunde in mir, ein weißer und ein schwarzer. Und die kämpfen in mir umeinander. Und wenn ich sage, bei uns sagt man Zigam, wenn ich sage zum weißen Hund Zigam oder zum schwarzen Hund, dann gewinnt der jeweils, dann ist er obendrauf. Und jetzt war er wohl bemüht, dass der weiße Hund obendrauf blieb, ja. Das ist sehr plastisch ausgedrückt. Wir dürfen entscheiden, wessen Willen wir ausführen wollen. Und das heißt, es ist ein Wille hinter dem Willen. Das sieht dann so aus. Und da waren mir die einleitenden Worte sehr wichtig. Hebräer 12 ist da das geeignete Wort, um hier Aufschluss zu geben. Was steckt denn hinter diesem Kampf, beziehungsweise wie kommt es zu einem Sieg? Und die Frage ist, wo ist meine Liebe? In welche Richtung geht mein Blick? Da heißt es, Jesus nimmt Bezug darauf, wenn ich wiederkomme, dann wird es kurz zuvor genauso aussehen in der Welt, wie es aussah, bevor die Sintflut kam, das Gericht Gottes zur Zeit Noahs. Und was sagt er, wie sah es dann aus? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Das sind zwei Formulierungen. Wenn ein junger Mann heiratet, dann heiratet er. Wenn eine Frau heiratet, dann wird sie verheiratet. Also, dies ist eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, womit die Leute beschäftigt waren. Nicht mit Sündenerkenntnis, nicht mit der Botschaft von Noah, denn er predigte jahrelang die Botschaft Gottes. Sie waren nicht bekümmert um das drohende Gericht. Sie nahmen nicht viel Notiz von der Arche, die dort gebaut wurde. Das hat sie nicht sonderlich bewegt. Sie waren beschäftigt mit dem Brot, das sie auf den Tisch bringen könnten. Sie waren beschäftigt mit ihrem Trank. Sie waren beschäftigt mit dem Weiterleben in dieser Welt. Und das geschieht durch Eheschließung und Kinderkriegen. Und so geht die Geschichte einfach so weiter von Tag zu Tag. So wird es sein. Damit ist das Herz des Menschen beschäftigt. Und unsere Frage ist, in welche Richtung geht mein Blick? In welche Welt hinein? Denn es sind zwei Welten, in denen wir leben. Wir leben in dieser Welt und wir leben in einer anderen Welt. In Christus sind wir versetzt ins Himmlische, in die andere Welt. Und wir sind bei ihm im Himmlischen. Kolosser 3, unser Leben ist zusammen mit Christus verborgen jenseits im Himmlischen. Und dort sollten unsere Gedanken sein, sind auf das, was dort ist, oben beim Himmel. Unser Blick sollte in jene Welt hineingehen und von dort her wieder zurück in diese Welt. Von dort her leben wir in dieser Welt. Und wer am himmlischsten gesonnen ist, ist auf der Erde am tüchtigsten und am besten brauchbar. Himmlisch gesonnen zu sein, ist der Schlüssel für ein Leben in dieser Welt. Irdisch gesonnen zu sein, macht unfähig für den Himmel. Und wir Christen sind entweder irdisch oder fleischlich oder himmlisch oder geistlich gesonnen. Und die Frage ist, wo sind meine Gedanken? Zum Leben gehört der Beruf. Was soll ich machen? Soll ich lernen? Soll ich studieren? Soll ich einfach auf die Arbeit gehen und mir irgendwo eine Anstelle suchen? Was soll ich machen? Die Frage ist nicht was, sondern warum. Warum will ich irgendwo hin? Wenn das nicht klar ist, werde ich nie herausbekommen, was ich tun soll. Wenn meine Liebe nicht geklärt ist, ist es völlig umsonst, abzuklären, wohin es gehen soll im Leben. Deshalb spreche ich in diesen Tagen nicht so viel von den Details, was soll ich tun, was nicht, sondern ich bin der Auffassung, wenn unsere Beziehung zu Jesus Christus einmal wirklich grundsätzlich geklärt ist, dann wird der Weg gebahnt werden. Aber ich habe die Erfahrung mit mir selbst und auch mit anderen, dass das nicht so selbstverständlich ist. Es ist ein ständiger Kampf, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Und wir merken nicht immer, dass unsere Gedanken nicht auf ihn gerichtet sind. Ich freute mich, dass der Bruder Wiebe das so betonte. Das hört sich schnell an, aber das will wirklich zur Kenntnis genommen werden. Geht mein Blick wirklich Richtung Jesus? Es ist nämlich so, wenn es nicht so ist, dann kann es sein, dass ich träume oder schlafe. Aber bekanntlich weiß man nicht, dass man schläft, wenn man schläft. Das gehört zum Unbewusstsein. Ich weiß nicht, ich bin unbewusst. Also, wenn Sie geistlich schlafen, wissen Sie das heute gar nicht. Deshalb sollten wir Gottes Wort gut hören, damit wir erwachen. Und wir sollten vor allem beten, Herr, wenn ich schlafe, wecke mich, sofort. Ich will nicht schlafen. In dieser westlichen Zivilisation, wenn noch etwas Zivilisation übrig geblieben ist, hier im Westen haben wir es sehr einfach. Und es ist sehr einfach, so mit dem Wind oder mit dem Strom einfach so zu segeln und sich mitnehmen zu lassen. Von der Schule, vom Arbeitsplatz und so weiter. Und wir werden stärker von unserer Umwelt beeinflusst, oft als wir wähnen, als wir denken. Wir müssen auf der Hut sein, wir müssen wachsam sein, immer wachen und den kleinen Anfängen wehren. Wo ist jetzt der dunkle Einfluss, der auf mich zukommt? Nun sagen einige, das ist ja lauter Gesetzlichkeit wieder. Nun, ein Christ ist eben gesetzlich. Römer Kapitel 8. Was das Gesetz nicht tun konnte, Doppelpunkt, und dann fängt der Satz wieder neu an. Gott schickte seinen Sohn, das wollen wir heute Abend feiern. Gott schickte seinen Sohn und ließ ihn kreuzigen. Für uns. Und er verurteilte uns und die Sünde in Christus, in seinem Leibe. Er verurteilte die Sünde in ihm. Warum? Damit das, was das Gesetz eigentlich wollte, in uns erfüllt würde. Das Gesetz ist nicht unsere Regierung. Aber worauf das Gesetz zielt, ist der Wille Gottes. Und im weiteren Verlauf dieser Verse wird der Apostel das noch etwas deutlicher sagen. Und dann wird er anfügen, gegen diese Dinge gibt es kein Gebot, kein Gesetz. Ein Christ, der nach dem Geist lebt, lebt konform dem Gesetz. Das heißt, er ist ein Produkt, das so aussieht, wie das, was Gott im Gesetz wollte. Das heißt, was dort beschrieben wurde. Das wird aber erreicht, nicht durch sich ausrichten nach dem Gesetz, sondern sich ausrichten nach dem Gesetzgeber. Und da bin ich einen Schritt voraus. Aber das Gesetz hilft mir, zu erkennen, was Sünde ist. Und so habe ich immer noch das Alte Testament, um mir zu helfen, meinen Blick auf den Herrn, den Gesetzgeber, zu richten, sodass er in mir das bewirken kann, herbeiführen kann, was Gott dort eigentlich wollte. Also, wir haben hier eine Frage an uns in diesem Text. Wohin geht mein Blick? Was will ich eigentlich? Werde ich es zulassen, dass meine eigenen natürlichen Wünsche und Triebe die Oberhand bekommen? Werde ich mich zu Hause fühlen in dieser Welt und nach dem Denken dieser Welt leben? Oder werde ich wachsam sein und den Kampf aufnehmen und den Blick auf Jesus richten und mir vom Heiligen Geist führen und leiten lassen und Kraft geben lassen, ganz für den Herrn da zu sein. Viertens, dieser Text ist verwandt mit noch einem Text, einem weiteren im Philipperbrief. Und dort haben wir einen Vers, der uns hilft, die Frage zu klären, in welche Richtung geht mein Blick, wo ist meine eigentliche Liebe? Ich lese diesen Vers, Philipper Kapitel 4, Vers 8. Zum Gebliebenen, Brüder, so viel als wahr ist, so viel als ehrwürdig, so viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist es eine Tugend und ist es zu preisen, diese Dinge bedenkt, befasst euch mit diesen Dingen in euren Gedanken. Was ihr auch lerntet, Vers 9, und übernahmt und hörtet und saht in mir, das tut, denken und tun. Die Frage ist, wo sind meine Gedanken? Bei dem, das sich um Jesus, mit Jesus betrifft, das mit ihm zu tun hat, oder mit dem, das mit der Welt zu tun hat, in der mein Leib wohnt. Nun sagt Paulus, was immer wahr ist. Einige von uns haben vielleicht schon mitbekommen, dass Wahrheit nicht gerade das beliebteste Wort hier im Westen ist. Hier hat man schon längere Zeit eine Weltanschauung gehabt, nach der es keine Wahrheit gibt. Oder wenn man das Wort schon gebrauchen will, dann ist es eben je nach Person und Lage verschieden. So wie du das ansiehst, so wie es dir passt, gut, ich toleriere dich, mach du das. Aber lassen Sie mich in Ruhe mit meinen Anschauungen. Mir ist das so richtig. Da gibt jemand Zeugnis ab von Jesus Christus und sagt, was er ihm bedeutet. Wunderbar, sagt ein Weltmensch, finde ich toll. Aber das ist nicht meine Sache. Ja. So spricht man heute. Vollkommen tolerant, Pluralismus, das heißt, jeder darf seine Meinung haben, jeder darf tun, was er will. Ab und zu grenzen wir einander an, ecken wir einander an und dann gibt es so ein paar Funken, aber das ist gar das Leben und dann geht es wieder weiter. Dann gehen wir wieder auseinander. Und das führt dann dazu, dass die Menschheit wie ein Laib Brot vollkommen auseinandergebrochen wird, zerbröckelt. Und die Leute beklagen sich über die Einsamkeit und wissen nicht, was die Ursache ist. Was ist wahr? Das war auch die Frage des Pilatus. Schon in jenen Zeiten war das nicht geklärt. Was ist Wahrheit? Pilatus kannte die vielen Götter, wo jeder so seinen Platz hat. Ja, welchen soll ich jetzt anbeten? Hier bin ich im Lande der Juden und die behaupten hier ein unsichtbarer Gott, den man gar nicht einmal sehen kann. Ja, wie soll man da wissen, was Wahrheit ist? Nun kommt Paulus durch den Heiligen Geist mit einem himmlischen Wort und sagt zu diesen philippischen Christen, was wahr ist, darüber denkt nach. Nun ist dieser Philipperbrief abgeschrieben worden. Und er ist weitergereicht worden an andere Christen. Und jetzt ist er in unserer Bibel und jeder von uns hat eine solche Bibel, das ist anzunehmen. Und auch wir meinen, Paulus sagt das jetzt zu uns. Ob Sie von Sibirien kommen oder von Nordamerika, ob Sie von Europa kommen oder von Südamerika, von Afrika, jeder meint, der Apostel Paulus, wenn er Christ ist, der Apostel Paulus würde ihm sagen, was wahr ist, darüber denke nach. Was ist die Folge davon? Was wahr ist, Afrikaner? was wahr ist Südamerikaner, was wahr ist Nordamerikaner, was wahr ist Europäer, was wahr ist Asiate. Was heißt das? Wir werden uns einig darüber werden müssen, was Paulus meint. Wir werden uns fragen müssen, Paulus, was meinst du? Es darf nicht so sein, dass der Europäer sagt, dieses ist wahr, Paulus hat dieses gemeint, und der Südamerikaner sagt, nein, dies ist es, wie sollen wir dann im Himmel miteinander auskommen? Da ist ja schon der Streit der kommenden Welt vorher programmiert. Aber das soll doch das Paradies Gottes sein, wo wir alle in Liebe und Frieden miteinander leben. Merken wir, dass Konsens, das heißt Übereinstimmung, gefordert wird? Wir werden uns in der Gemeinde Jesu nicht eine Vielzahl von Meinungen leisten können. Ja, da sagt ein Bruder, wenn ihm das nicht passt, dann soll er sich an eine andere Gemeinde suchen. Das geht nicht, es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Wir werden uns einig darüber sein müssen, was ist die Wahrheit? Das muss immer wieder neu gefragt werden und beantwortet werden, denn wir müssen gehorsam sein. Gott sagt, denke darüber nach. Weiter. So viel als ehewürdig ist. Gestern Abend machten wir einen Spaziergang, wir begegnen Leuten und ich mache die Bemerkung, es fällt mir immer wieder auf. Man sieht es den Leuten geradezu an, sie lassen sich einfach gehen. Es fehlt eine innere Disziplin, das macht sich bemerkbar in der ganzen Haltung, wie man läuft, in der Kleidung, in der Art, wie man miteinander umgeht, man lässt sich einfach impulsmäßig so gehen. Das Haar wächst, wie es wachsen will. Man geht einfach der Lust nach. Die Zigarette hängt so aus dem Mund. Ja. Das ganze Leben spricht von Natur, von schlechter Natur, das heißt, man lässt sich so seinen Lüsten, seinen Trieben gehen. Hier und da sieht man sich genötigt, sich etwas einzuschränken, damit man einem anderen Wunsch besser nachgehen kann. Aber im Grunde geht es darum, einfach das Leben hier und jetzt zu genießen. Und das ist die Frucht jahrelanger Predigt in dieser Welt, wo es hieß, ich habe diese Zeit erlebt. Die Philosophie, das heißt die Weltanschauung, nannte man damals Existenzialismus. Das heißt, das Hier und Jetzt und ich, das zählt. Was ich jetzt und hier erlebe und sage und tue, das zeigt, dass ich da bin. Das hat man an den Universitäten, in den Schulen, am Arbeitsplatz, immer wieder am Fernsehen so lange gesagt, auf diese Weise, auf die Weise, auf die Weise, sodass die Leute von selbst heute so leben. Denn das entspricht dem Fleisch. Das ist die ursprünglichste Weltanschauung, bei der wir angelangt sind. Kein Halt mehr. Wir sind wieder im Buche Richter angelandet. Was ehewürdig ist, schon in den 60er Jahren, glaube ich, war es, zertrümmern da Studenten, vielleicht noch andere, an der Universität von Montreal in Kanada, Einrichtungen dort, und dann fragt ein Journalist sich, ist denn nichts mehr heilig? Das heißt, hat man keinen Respekt mehr vor irgendetwas? Muss das denn einfach so zertrümmert werden? Ehewürdig. Das Ehegefühl ist Menschen abhanden gekommen. Ich beobachte diese Jungs und ich kann ihnen geradezu ansehen, da war eine Mutter gewesen. Sonst sähen die anders aus. Das Haar ist gekämmt, die Hosen, Hemd. Die Mutter hat sie hierher entlassen können. Wenn nicht, dann wären sie bald wieder dort. Ja. Es ist ein Empfinden für das, was richtig ist, was sich geziemt. Das Haar darf nicht irgendwie aussehen, das Gesicht nicht. Auch meine Frau ist hinter mir her. Du, dein Gurt und so weiter. Wir haben irgendwie ein Empfinden für das, was sich geziemt, was besser ist als etwas anderes. Wir hatten einen miserablen Chor hier, wenn es nicht Dirigenten gäbe und Sänger, die etwas von Tönen wüssten. Ich bin selbst Dirigent gewesen. Ich habe von einem Dirigenten gehört, großes Orchester, plötzlich, da, falsch. Nun ist es wohl üblich oder üblich gewesen, wenn ein neuer Dirigent kam, dass die Orchesterspieler ihn mal auf die Probe gestellt haben. Dann haben sie absichtlich falsch gespielt. Man sehen, wie gut er ist, ja. Ein guter Dirigent wird sofort merken, oh, so geht man nicht dem Ton entgegen. Der ist auf der unteren Seite des Kreises. Bisschen höher da bitte. Man hat ein Empfinden für das, was richtig ist. Man hört ein Klavier, oh, der Ton dort, die Note dort. Einige Schwingungen zu tief oder zu hoch. Was ehrwürdig ist, das heißt, was vorzuziehen ist, dies ist besser als das, das ehren wir, das ziehen wir vor. Ehrwürdig, der Ehre entsprechend. Weiter. So viel gerecht, richtig. Wir haben schon lange die sogenannte, dies wiederum für die, die etwas über dieses Thema Bescheid wissen, die sogenannte Situationsethik. Das heißt, je nach Fall ist es so richtig, wenn eine neue Situation kommt, dann ist es so richtig. Keine grunddurchziehende Linie. Gerechtigkeit sieht anders aus von Fall zu Fall, heißt es. Alles ist im Fluss. Alles. Und jetzt kommt Gott durch den Apostel Paulus und sagt, es gibt eine Standardgerechtigkeit, einen Maßstab, und an dem wollen wir uns halten, daran wollen wir uns halten, da wollen wir uns messen lassen. Was gerecht ist, denkt darüber nach. Und da wird man sich einig werden müssen. Darf ein Christ dies tun oder nicht? Das sind wir nicht frei, das ist uns nicht freigestellt. Niemand von uns kann oder darf tun, was er mag. Wir sind Sklaven. Wir sind leibeigene Knechte, wir gehören einem anderen und der wird mir sagen, was ich zu tun habe. Und das muss ich dem Herbert Janssen immer wieder sagen. Du lass dir etwas sagen, so nicht. Ich bin ein Knecht. Weiter, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, da sind wir bei der Musik, ja, mit anderen Tönen. In welcher Stimme, in welchem Ton sage ich etwas? Spricht Liebe durch den Ton und so weiter, wohllautend. Ist eine Tugend, das heißt ein lobenswerter Charakterzug. Gibt es etwas, das man preisen darf, das man sagen kann, das ist löblich? Noch einmal, wenn Gottes Wort dieses fordert, dann werden wir uns wirklich Gedanken machen wollen. Ja, was ist zu preisen und was ist zu verachten? Ein Christ muss lernen, zu ehren und zu verachten, zu lieben und zu hassen. Schwarz-weiß. Es ist nicht immer alles klar, das stimmt. Aber wir sollen uns Gedanken machen, sagt Paulus. Denkt darüber nach. Und wenn ihr ein Beispiel habt, wo ihr erkennt, ja, hier ist es einmal zu sehen, dann folgt dem Beispiel nach. An mir habt ihr ein solches Beispiel. Zurück zu Galater 5, Vers 17. Wohin geht der Blick? Wenn unser Blick klar ist, wenn das Auge hell ist, wie Jesus das sagt, wenn wir ein Auge für den Herrn Jesus haben und wir merken oder wir haben gelernt, was er für uns tat, wir haben ihn lieben gelernt, dann wollen wir ihm auch wirklich dienen, unser Leben ihm geben und hier in dieser Welt ganz für ihn da sein, heilig leben, fruchtbringend leben. Wenn das der Fall ist, dann werden wir auch den richtigen Weg einschlagen können, dann werden wir uns nach dem Geist ausrichten können und nicht nach dem Fleisch uns ausrichten müssen. Wir lesen mit Vers 19 weiter. In Vers 19 beschreibt Paulus etwas ausführlicher, wie das aussieht, wenn man sich nach dem Fleisch ausrichtet. Und dann danach schreibt er, wie es aussieht, etwas ausführlicher, wenn man sich nach dem Geist ausrichtet. Die Werke des Fleisches. Die zwei stehen in Kollision oder fahren aufeinander, prallen aufeinander. Und wenn ich jetzt mich ausrichten lasse, nach dem Diesseitigen, was zu dieser Welt gehört, die Werke des Fleisches sind aber offenbar. Das kann man jeden Tag sehen. Es sind nur zu viele Menschen, die diesen Weg einschlagen. Sie sind Ehebruch. Es ist heute nicht immer klar, was Ehebruch ist. Darüber sollte man sich Gedanken machen, was das ist. Außereheliche Geschlechtsverbindung. Die zwei sind verwandt, manchmal sind sie dasselbe, manchmal kann man unterscheiden. Grundsätzlich ist das Zweite der Verkehr vor der Eheschließung und Ehebruch das, was nachher an Sünde kommt. Unreinigkeit. Paulus geht einen Schritt zurück. Wer seine Triebe nicht beherrschen kann, da beginnt es alles. Das, was zur außerehelichen Geschlechtsverbindung führt, beziehungsweise zum Ehebruch. Unreinigkeit, Ausschweifung und Sinnlichkeit. Zwei verschiedene Wörter, um ein Wort klarzumachen. Sinnlichkeit oder Ausschweifung. Ausschweifung scheint etwas stark zu sein und dann kann jemand schnell sagen, ja, daran bin ich nicht beteiligt. Moment einmal, das Wort bedeutet auch einfach Sinnlichkeit. Was ist das? Das Leben für die Haut, für die Sinne. Sehen, hören, riechen, spüren, schmecken, für die Haut, für das Fleisch, für den Leib, für die Diesseitigkeit. Kommt das näher? Was interessiert mich? Da heißt es in Römer 1, Vers 25, sie ehrten die Schöpfung mehr und dienten ihr mehr als dem Schöpfer. Das ist die Zusammenfassung. Die Frage ist, was liebe ich mehr, Gott oder was er geschaffen hat, was er uns gibt? Oft sind die Dinge, die Gott gibt, uns wichtiger als ihn, der Geber. Und wenn wir die Gabe nicht haben, dann sind wir so schnell unzufrieden. Da erzählte uns auf dieser Reise jemand und zeigte da an diesem Beispiel, wie unterschiedlich manchmal die Vorstellungen sein können von Verzicht über Verzicht. Da klagt jemand, der vielleicht in Südamerika Armut erlebt hat, da klagen die Kinder vielleicht, immer nur Reis oder Nudeln, Reis oder Nudeln, Reis oder Nudeln. Und dann sagt jemand, der vom Osten gekommen war, du, wir waren froh und dankbar und wir haben gefeiert, wenn wir vom Misthaufen einige Kartoffelschalen retten konnten. Ja? Die Frage ist, in jedem Fall, wo sind meine Gedanken? Auch der, der übrigens die Kartoffelschalen rettet, auch seine Gedanken können bei den Schalen sein. Und dann ist es genauso sündig wie die Kinder in Südamerika. Aber beides zeigt uns, für uns, die wir hier die Fülle haben, wie schnell wir mit den Gaben beschäftigt sein können. Sinnlichkeit, Götzendienst, Zauberei. Es gibt mehr Okkultismus unter Christen, als wir denken. Jede Sünde, die nicht für eine Zeit lang bekannt wird, wird zu einem Raum, auf dem der Feind seine Tätigkeit entwickeln kann. Genauso wie wenn man zu einer Wahrsagerin geht. Okkultismus ist nicht ein biblisches Wort, beziehungsweise nicht ein Wort, das in der Bibel vorkommt. Es kann uns etwas verwirren, beziehungsweise zu Missverständnissen führen. Die Bibel spricht von einem Feind klar und deutlich. Und sie sagt uns, dass dieser Feind auch unter uns sein Werk tun will. Und Paulus schreibt den ephesischen Christen, gebt ihm keinen Platz, gebt ihm keinen Brückenkopf, gebt ihm keinen Raum in eurem Leben, wo er sich entfalten könnte. Immer reinen Tisch machen, immer unsere Sünden bekennen. Immer sofort zum Herrn Jesus gehen, wo das nötig ist unter Menschen, da bekennen wir unsere Sünden untereinander. Zauberei, Feindschaften, da ist unser Herz gefragt, wie bin ich gesonnen gegen Bruder, Schwester und so weiter. Hader, Auswuchs der Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Ränke, Zwietracht, Parteiungen. Wir haben nicht die Zeit, auf alles einzugehen. Neid, Morden, auch mit Worten. Trunkenheit, nicht nur Alkohol. Wovon ich euch voraussage, wie ich auch zuvor sagte, dass die, die solches üben, nicht einmal da hineingestolpert sind, sondern die in diesen Dingen leben. Das beschreibt ihre Lebensweise. Die, die für eine längere Zeit darin verharren, zeigen damit, dass sie nicht Kinder Gottes sind oder nicht mehr Kinder Gottes. Dass die, die solches üben, das Königreich Gottes nicht erben werden. Aber die Frucht, nicht Werke, die Frucht des Geistes, Werke des Fleisches, Frucht des Geistes. Das heißt, Gott tut es in mir. Ich bewirke die Sünde. Sie kommt so selbstverständlich von mir, die Sünde ist in mir. Aber soll Frucht für Gott entstehen, dann muss er es in mir erwirkt haben. Denn ich bin nur eine Rebe. Der Weinstock bringt die Frucht hervor und ich darf sie tragen. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe. Und wie sieht Liebe aus? Sie kennt die Freude, sie kennt den Frieden, sie kennt die Geduld, sie kennt die Freundlichkeit, sie kennt die Gütigkeit, voll des Guten, sie kennt Glaube, Vertrauen, Treue, die drei Wörter bedeuten dasselbe. Sanftmut, fragt jemand, warum nicht Demut? Sanftmut setzt Demut voraus. Paulus muss sich einschränken, hat nicht zu viel Papier oder Zeit. Und wir hätten eine viel zu große Bibel, wenn er alles gesagt hätte. Sanftmut schließt Demut ein. Selbstbeherrschung schließt die Keuschheit ein, aber Keuschheit ist nicht genug. Die ganze breite Skala der Selbstbeherrschung ist hier gefragt. Ich beherrsche mich dann, wann Gott mich beherrscht. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Aber die, die Christus angehören, kreuzigten das Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Was heißt das? Sie kreuzigten ihr Fleisch. Nun, ich nehme an, dass keiner von uns gekreuzigt worden ist. Ab und zu bleibt jemand am Leben, der einmal ans Kreuz genagelt wurde. Wenn die Bibel von Kreuzigen spricht, dann meint sie, was sie sagt, Kreuzigen. Und es gibt ein Kreuz, das für uns Kinder Gottes in der Mitte steht. Die zwei anderen, die gehörten zur Geschichte, aber ein Kreuz bleibt da und an diesem orientieren wir uns. Dieses war vorgesehen von Ewigkeit schon und es ist das Kreuz, das mit uns hineingeht in alle Ewigkeit, denn Jesus trägt bleibend die Nägelmale. Und wir orientieren uns an diesem Kreuz. Und was heißt es jetzt, wenn Paulus sagt, das ist geschehen? Christus ist einmal gekreuzigt worden. Paulus schreibt in Kapitel 2 dieses Briefes, Vers 20, Vers 19, ich bin zusammen mit Christus einmal gekreuzigt worden. Jetzt lebe ich. Damals starb ich, jetzt lebe ich. Jeder von uns ist mit Christus gekreuzigt worden. Denn er starb an unsere Stelle. Wenn ich zum Kreuz komme in Gedanken, in Buße und Reue und im Glauben, dann wird das Kreuz zu meinem Kreuz. Das heißt, sein Tod wird mein Tod. Es ist, wie wenn ich wirklich dort gekreuzigt wäre. An dem Tage, bei mir am 18. März 1935, wurde das Kreuz Jesu Christi mein Kreuz, das heißt, ich starb gleichsam. Gott schrieb mir das Gut, was Christus dort für Herbert getan hatte. Und so wurde mein Fleisch, meine Wünsche, meine Begierden, alle meine Triebhaftigkeit, alle meine Sündhaftigkeit, alles, was ich getan hatte, alles, was ich war im Wesen, damit wurde Schluss gemacht. Ich starb. Und Paulus sagt, jetzt muss das so bleiben. Du hast Ja zum Kreuz gesagt, und das heißt, du hast gleichsam dein altes Wesen und dein altes Leben, beides, unter das Kreuz gestellt. Du bist gekreuzigt. Und wir leben jetzt als Tote. Aber nicht nur als Tote, sonst könnten wir gar nicht leben, sondern weil Gottes Leben, Gottes Geist in uns Wohnung aufgenommen hat. Deshalb leben wir jetzt im Fleisch. Und Paulus fährt fort und sagt, wenn wir durch den Geist leben, sollen wir auch durch den Geist uns ausrichten, das heißt wandeln. Durch den Heiligen Geist sind wir zu neuem Leben gekommen. Als er in mein Leben hineinkam, bekam ich Leben. Und wenn das der Fall ist, wenn ich sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber ich lebe, Kraft dessen, dass der Geist in mir Wohnung aufgenommen hat. Wenn ich das sagen kann, ich lebe, weil der Heilige Geist mir Leben geschenkt hat, dann bin ich verpflichtet, mich nach diesem Geist auszurichten. Wieder Römer 8. Sinnen auf das, das des Geistes ist. Zurück zum Wort Gottes. Sich danach ausrichten, denn da ist der Geist. Da richten wir uns nach ihm aus. Wir machen unsere Erfahrungen im Leben und lernen seinen Willen kennen und so gehen wir von Tag zu Tag, von Sieg zu Sieg, wie der Psalmist sagt. Lasst uns nicht nach leerer Herrlichkeit aussehen und einander herausfordern, einander missgönnen. Das ist jetzt sehr, sehr praktisch. Wenn jeder von uns vom Heiligen Geist regiert wird, er ist König, seine Gedanken herrschen in uns, dann werden wir wohlwollend einander begegnen, einander in Freundlichkeit begegnen. Und dann wird eine ganz andere Herrlichkeit unter uns sein. Es gibt leere Herrlichkeit. Für die Welt ist ihr Schmutz ihre Herrlichkeit. Für uns ist das Schmutz. Wir sollen im Zeichen der himmlischen Herrlichkeit hier auf dieser Welt sein. Man sagt uns, dass zu alter Zeit, wenn ein starker König ein anderes Land erobert hatte, dann hätte er ein Bild von ihm in Form eines Standbildes in diesem Lande aufrichten lassen. Und dieses Bild von ihm, auch wenn er entfernt war, würde ständig die Bevölkerung daran erinnern, wer Herr im Lande sei. Er wäre nicht dort, aber dieses Standbild würde daran erinnern. So hat Gott Adam und Eva als Bilder von ihm in diese Welt gestellt, als Zeichen, dass der Schöpfer Herr in dieser Welt sein will. Aber wir wissen, sie versagten. Christus ist als König gekommen und will uns hineinnehmen in seine Herrschaft. Und wir sollen schon jetzt beginnen, in dieser Welt Zeichen von dem König weiterzugeben, von seiner Herrlichkeit, den man nicht sieht, aber man darf etwas bei uns von ihm kennenlernen. Frage: Ist Jesus der König, ist die Herrlichkeit Gottes des Himmels in unserem Leben etwas hier und da zu bemerken? Das muss ich nicht selbst sehen, aber es ist immer wieder mein Gebet mit dem Gebet des Psalmisten: Lass mich doch in meiner Umwelt, auch in meinem Dienst, wenn es dir gefällt, etwas von der Herrlichkeit sehen. Lass mich sehen, was deine Gnade herbeiführen kann. Lass mich deine Herrlichkeit in Menschen und in meiner Umwelt sehen, so wie ich sie in deinem Wort sehe. Das soll unser Gebet sein und darf es jetzt sein, wenn wir eine kurze Gebetsgemeinschaft anschließen. Wir stehen dazu auf. Wir danken dir, dass wir durch deinen Sohn in die Gemeinschaft mit dir gezogen worden sind. Und wir wollen dich bitten, durch deinen Sohn, dass dein Name in dieser Welt und von uns besonders als deinen Kindern geheiligt und verherrlicht wird. Und dass du deine Königsherrschaft in unserem Leben und unter uns ausdehnst. Und dass dein Wille bei uns so getan wird, wie er im Himmel geschieht. Wir danken dir, Herr, dass du als König herrschst und dass du bald kommen wirst, um wirklich deine Königsherrschaft hier aufzurichten. Wir danken dir, Herr, dass wir dann dabei sein dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns einen Vorgeschmack gegeben hast von dem, was kommt. Dadurch, dass du uns deine beste Himmelsgabe verliehen hast, deinen Heiligen Geist. Amen.